Wer bin ich? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Vor circa 15 Jahren kam dieses Buch mit diesem Titel heraus, des Philosophen Richard David Precht. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Fast 5 Jahre war dieses Buch auf der Bestsellerliste und so ist dieser Ausdruck fast schon zu einer Redewendung geworden. Und dieser Titel weist darauf hin, es ist gar nicht so einfach zu sagen, wer man eigentlich ist. Es gibt ja manchmal auch mehrere Stimmen in einem und welche gehört jetzt eigentlich zu mir oder alle Stimmen? Manchmal erlebe ich, dass ich etwas tue, das ich eigentlich gar nicht will. Oder ich will etwas und tue es gar nicht. Auch mein Verstand und meine Gefühle, die streiten ja manchmal fröhlich miteinander, sind nicht immer einer Meinung. Bin ich das, was meine Gefühle sagen? So sagen es ja manche, du musst auf dein Gefühl achten. Oder bin ich das, was mein Verstand sagt? Oder bin ich das, was andere über mich sagen? Bin ich ich, wenn ich wach bin und bei Bewusstsein bin? Oder sind es doch eher so diese unbewussten Triebe oder was sonst so im Unterbewusstsein rumkreucht? Ist das vielleicht das, was mein Ich ausmacht? Wer bin ich eigentlich, wenn ich schlafe oder gar im Koma liege? Wer bin ich, wenn ich dement werde und vielleicht mein Zuhause, meine Familie und gar meinen Namen vergesse? Wer bin ich? Der Mensch ist eigentlich immer noch ein großes Rätsel. Auch wissenschaftlich muss man sagen, vieles ist noch nicht erforscht. Die chemischen Prozesse, die im Körper ablaufen, man kennt sie noch nicht bis ins Letzte. Auch das Gehirn, da sind viele Fragen offen. Und bei der Psyche sowieso. Es gibt vieles Ungeklärtes, viele offene Fragen. So ist der Mensch immer noch ein Geheimnis und ich vermute, er wird immer ein Geheimnis bleiben. Was ist der Mensch, so fragt Psalm 8. Wer bin ich, so können wir auch fragen. Machen wir uns auf eine Spurensuche, vielleicht können wir ein bisschen was erkennen, wer wir eigentlich sind. Was macht eigentlich den Menschen zum Menschen? In der griechischen Antike hat man ja den Menschen sozusagen in 3 Teile eingeteilt. Leib, Seele und Geist. Das ist nicht mehr so ganz aktuell, aber ich möchte es dennoch mal benutzen, weil es immer noch so üblich ist, dass man so sagt, um uns mal den Menschen etwas näher anzuschauen. Erstens der Leib. Das Alte Testament ist ja auf Hebräisch geschrieben. Und wenn man da schaut, was heißt Mensch auf Hebräisch, dann steht da Adam. Und dieses Wort Adam kommt her von Adama. Und Adama bedeutet Erdboden oder Ackererde. Der Mensch kommt also von der Erde. Er ist ein Erdwesen. Der Mensch besteht aus Erde und Staub und wird auch einmal wieder zu Erde und Staub zerfallen. Unser Körper besteht aus Wasser, Kalk, Phosphor und einigen anderen Elementen. Der Materialwert ist relativ gering. Als Erdwesen sind wir Menschen keineswegs himmlisch. Wir sind keine höheren Wesen, schon gar nicht göttliche Wesen. Nein, unsere nächsten Verwandten sind die, die auch Erdwesen sind, nämlich Sand und Steine, Tiere und Pflanzen. Oder ein bisschen anders gesagt, wir sind Materie, so wie alles, was wir sehen, Materie ist. Aber macht das unser Menschsein aus, dass wir Materie sind, dass wir Erdwesen sind? Und es gibt ja durchaus Leute, die sagen, auch Wissenschaftler, der Mensch ist eigentlich nur Körper. Auch Seele und Geist sind letztlich nur körperliche Vorgänge. Der Mensch ist letztlich nichts anderes als Materie. Aber was geschieht, wenn der Mensch nur auf sein Erdwesensein reduziert wird? Wenn er sozusagen zu einer Art Sache gemacht wird? Schon vor Jahrzehnten hat das ja Aldous Huxley in seinem Buch Brave New World, zu Deutsch Schöne neue Welt, ja, sehr beunruhigend beschrieben. Schöne neue Welt ist hier ironisch gemeint. Die Menschen werden in dieser Zukunftswelt nur noch je nach Bedarf gezüchtet. Also nur, wenn man noch so einen Menschen braucht, wenn man ihn zum Mittel, zum Zweck braucht. Die Menschen werden also in Traubenzuckerlösung gezüchtet, am Fließband entsprechend bestrahlt und herausgebildet. Und dann gibt es einige Alpha-Typen, das sind die Intelligenten, da dürfen aber nicht zu viele von geben, sonst kommen die auf dumme Gedanken. Dann gibt es die Beta-Typen, das ist so die Mittelschicht. Und dann braucht es eben auch noch welche, die die Drecksarbeit machen. Aber damit die nicht merken, dass das wie dumm, diese stumpfsinnig die Drecksarbeit ist, muss ihr Gehirn auch entsprechend stumpfsinnig sein. Das sind die Gamma-Typen. Also die Menschen, die nur nach Bedarf gezüchtet werden. Und das Erschreckende ja an dieser Science-Fiction-Geschichte ist, na, wer weiß, ob es nicht doch mal so kommt. So weit hergeholt ist das ja gar nicht. Aber immer da, wo Menschen nur auf ihren Zweck reduziert werden, zur Sache werden, gezüchtet werden, versklavt werden, da werden sie darauf reduziert, ein Erdwesen zu sein. Nur Materie, letztlich nicht mehr als ein Haufen Erde. Und man kann sagen, oder anders ausgedrückt, nicht mehr als ein Haufen Dreck. Und so fühlen sich manche Menschen ja auch. Zum Glück sind wir aber nicht nur Körper, nicht nur Erdwesen, sondern zweitens Seele. Im Alten Testament steht da Nefesh Chaya. Und das wird gern so als lebendige Seele übersetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Übersetzung mit Seele so glücklich ist, aber ich will es mal bei belassen. Der Mensch ist also eine lebendige Seele. Er hat nicht nur eine Seele, sondern nach biblischem Denken, er ist eine lebendige Seele. Wir Menschen sind also Lebewesen. Wir sind nicht nur quasi Roboter in einer Traubenzuckerlösung gezüchtet. Und dass wir Lebewesen sind, das ist durchaus etwas Besonderes. Denn ein Haufen Dreck ist kein Lebewesen. Wir sind mehr als Erde, Asche und Staub. Und angesichts dessen, dass es in den unendlichen Weiten des Weltalls kaum Leben gibt, vielleicht wirklich nur hier auf der Erde, wir wissen es nicht, so ist es doch etwas sehr Kostbares, ein Lebewesen zu sein. Als Lebewesen können wir uns nämlich aktiv auf dieser Erde bewegen. Wir können einen reifen Apfel pflücken, hineinbeißen und merken, oh, das schmeckt aber köstlich. Nein, wir sind nicht nur Erdwesen, sondern auch Lebewesen, lebendige Seelen. Aber macht das unser Menschsein aus? Wir sind ja genau genommen nicht die einzigen Lebewesen hier auf der Erde. Es gibt ja auch noch die Pflanzen und die Tiere. Und interessanterweise wird ja in der Schöpfungsgeschichte werden auch die Tiere als lebendige Seelen bezeichnet. Zum Beispiel in 1. Mose 1, Vers 20, die Wassertiere. Luther hat es so übersetzt, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier. Aber wörtlich muss man übersetzen, es wimmle das Wasser von lebendigen Seelen. Und bei der Erschaffung der Landtiere, einige Verse weiter, heißt es, die Erde bringe lebende Seelen hervor. Und das finde ich interessant, weil man ja den Begriff Seele oft dazu benutzt hat, den Menschen von allen anderen Lebewesen abzuheben. Man gesagt hat, ja, der Mensch hat eine Seele, aber die Tiere und Pflanzen doch nicht. Und da hat man noch eins draufgesetzt und gesagt, der Mensch hat eine unsterbliche Seele. Also noch höher. Biblisch ist das jedenfalls nicht. Und diesen Zusammenhang, den wir mit den anderen Lebewesen haben, das hat die Biologie ja ganz klar erkannt. Wir Menschen sind biologisch betrachtet Säugetiere. Man sagt zwar gerne höhere Säugetiere, aber gut, darauf kommt es dann auch nicht an. Zwischen allen Lebewesen gibt es eine enge Verwandtschaft. Und diese enge Verwandtschaft zu bestreiten, ist sicherlich auch einer der Gründe für die ökologischen Probleme, die wir heute haben. Das ist nämlich eine Entwicklung der Neuzeit, der letzten Jahrhunderte, dass der Mensch immer mehr von der übrigen Natur abgehoben wurde. So sieht zum Beispiel der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts lebende Philosoph René Descartes, der den berühmten Satz gesagt hat, ich denke, also bin ich, der sieht in der Natur nur eine Sache, eine Res, sagt er auf Lateinisch, eine Sache, mehr ist die Natur nicht, eine Sache. Aber wir Menschen natürlich nicht. Und damit beginnt eine Entwicklung, dass der Mensch immer mehr über die Natur gestellt wird. Da ist die Natur und dann gibt es noch ein ganz anderes Wesen, das ist der Mensch. Aber von der Bibel her müssen wir sagen, wenn die Natur eine Sache ist, dann sind es wir auch. Und wenn wir aber keine Sachen sind, dann sind auch Tiere und Pflanzen keine Sachen und sollten daher auch nicht wie Sachen behandelt werden. Wie die Tiere sind auch wir lebendige Seelen, Lebewesen. Aber macht das unser Menschsein aus? Auch hier müssen wir wieder aufpassen, so wie wir nicht auf ein Erdwesen reduziert werden sollten, so sollten wir auch nicht auf ein biologisches Wesen reduziert werden. Aber die Gefahr besteht genau dann, wenn man zum Beispiel solche Aussagen hört. Hauptsache jung und schön. Hauptsache potent. Hauptsache gesund. Da besteht immer die Gefahr, dass der Mensch nur auf seine Biologie, auf sein Sein als Lebewesen reduziert wird. Aber der Mensch ist nicht nur Biologie. Drittens, Geist. Der Mensch hat Geist, Vernunft und Verstand. Und damit kann er etwas machen. Er kann nämlich selber, so wie Gott, ein Stück weit Schöpfer sein. Schöpferisch tätig werden. Zum Beispiel so eine großartige Kirche, die im Spätmittelalter gebaut wurde, so eine Kirche zu bauen. Und das haben Menschen gemacht. Das haben nicht irgendwelche Elefanten gemacht oder Wühlmäuse, die können keine Kirchen bauen. Die können keine Häuser bauen. Die können natürlich auch in ihren Bereichen ihre Bauten machen. Aber was wir Menschen auch in Wissenschaft und Forschung alles können, das ist enorm. Wir können Satelliten ins Weltall schießen, zum Mond fliegen und vielleicht bald auch sogar noch ein bisschen weiter. Der Mensch kann schöpferisch tätig werden, weil er Verstand hat, weil er Geist hat, weil er Vernunft hat. Er kann zwar nicht wie Gott aus dem Nichts etwas machen, aber er kann das, was die Erde gibt, sozusagen neu kombinieren, sodass etwas Neues entsteht oder Neues entdeckt wird. Im biblischen Schöpfungsbericht wird das daran verdeutlicht, indem der Mensch den Tieren Namen gibt. So wird es gesagt. Und Namen geben ist also ein denkerischer Akt. Wenn ich jemandem einen Namen gebe, dann muss ich dabei denken und ich gestalte damit die Welt. Denn durch Namen und Begriffe, durch die Sprache wird unsere Welt geordnet und auch ein Stück weit eine Heimat. Wenn zum Beispiel ein kleines Kind erstmals ein Gewitter erlebt, dann kriegt es vielleicht schreckliche Angst. Plötzlich diese Donnerschläge und diese seltsamen Blitze, die es da gibt. Und dann kommt die Mutter und sagt, du, das, was da so laut ist, das ist der Donner. Und was da diese Lichter da, das ist der Blitz. Und indem die Mutter diesen Dingen einen Namen gibt, verliert sich diese namenlose Angst des Kindes. Also, wir sind Menschen, die die Welt gestalten können, weil wir Geistwesen sind, weil wir Verstand und Vernunft haben. Aber macht das den Menschen zum Menschen? Man muss klar sagen, in dieser Hinsicht sind wir den Tieren weit überlegen. Und trotzdem gibt es auch im Tierreich beachtliche Denkleistungen. Gibt es auch im Tierreich Beispiele dafür, dass Tiere für Probleme Lösungen finden und suchen? Ja, manche Tiere sollen sogar ein Ich-Bewusstsein haben, wie wir Menschen, sich also ihrer selbst bewusst sein. Und sobald ein Wesen, ein Lebewesen ein Ich-Bewusstsein hat, ist es nicht mehr nur noch Instinkt und Trieb gesteuert. Der Mensch ist zwar deutlich besser als die Tiere, aber macht das wirklich unser Menschsein aus? Wenn wir nur darauf reduziert werden, als Vernunftwesen, als Geistwesen gesehen zu werden, dann kann es vorkommen, dass gesagt wird, der Mensch ist nur Gehirn. Und wenn eben sein Gehirn schwer geschädigt ist, dann ist auch kein Mensch mehr, dann kann er auch sterben. Oder wenn ein kleiner Embryo eben noch kein richtiges Gehirn hat, ist auch noch kein Mensch, also kann man auch noch entfernen wieder. Wenn der Mensch nur ein Geist, ein Vernunftwesen ist, oder eben nur ein schöpferisches Wesen, dann kann es auf einer Beerdigung heißen, nur Arbeit war sein Leben, nie dachte er an sich. Das soll ein Lob sein, in Wahrheit ist es traurig. Denn hier wird der Mensch nur reduziert auf sein schöpferisches, sein weltgestandenes Wesen, dass er eben Geist und Verstand und Vernunft hat und so in dieser Welt arbeiten und tätig sein kann. Nein, der Mensch ist nicht nur ein schöpferischer Geist. Er ist auch nicht nur lebendige Seele. Er ist nicht nur Leib. Alles drei gehört zusammen. Das darf man nicht auseinandernehmen und sagen, das eine ist viel wichtiger als das andere. Aber auch das macht den Menschen noch nicht im Entscheidenden aus. Und damit komme ich zurück zu Psalm 8, den wir vorher gemeinsam gesprochen haben. Da blickt ja dieser Psalmbeter in die Weiten des Weltalls und kommt sich plötzlich zu Recht ganz klein vor. Und er fragt, was ist der Mensch? Früher hat man ja gedacht, die Erde ist der Mittelpunkt des Weltalls. Inzwischen weiß man, das ist ja gar nicht so. Was ist eigentlich der Mensch? Angesichts der Größe der Schöpfung ist der Mensch doch eigentlich nur eine wertlose Sache. Ich finde interessant, dass dieser Beter sagt, was ist der Mensch? Er fragt nicht, wer ist der Mensch, sondern was ist der Mensch? So unwichtig ist er eigentlich im ganzen Universum. Was macht ihn denn wertvoll? Was macht denn den Menschen zum Menschen? Der Beter sagt, was ist der Mensch, dass du, Herr, seiner gedenkst? Und was ist des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Das ist der Schlüssel. Nach biblischem Verständnis bekommt der Mensch Wert und Würde dadurch, dass sein Schöpfer an ihn denkt und ihn annimmt. Nun muss man wissen, das Gedenken Gottes hat etwas Positives. Er denkt an uns, weil wir ihm am Herzen liegen, weil er uns lieb hat. Und das ist letztlich auch das Entscheidende. Man kann es ja wirklich mal ganz klar sagen, was nützen mir Leib, Seele und Geist, wenn mich niemand lieb hat? Nein, das kann nicht unser Menschsein ausmachen. Unsere Würde und unser Wert kommen daher, dass da jemand uns gemacht hat aus Liebe. Wir auch nicht einfach nur ein Zufallsprodukt sind. Und dass der uns gemacht hat, sich als himmlischer Vater zeigt, als einer, der uns lieb hat. In 1. Mose 1 wird das, was mit Psalm 8 mit Gedenken ausgedrückt wird, wird da gesagt, wir sind zum Bilde Gottes geschaffen worden. Und das soll damit ausdrücken, nicht, dass wir irgendwie göttlich sind, sondern dass wir Menschen eine besondere Beziehung haben können, die Pflanzen und Tiere nicht haben können. Dass Gott den Menschen so schafft, dass er, was Tieren und Pflanzen nicht möglich ist, eine Beziehung zu seinem Schöpfer haben kann. Dass der Mensch also ein glaubendes Wesen ist. Das macht den Menschen zum Menschen. Und das ist übrigens keine fromme oder theologische Spinnerei, sondern das entspricht auch der wissenschaftlichen Forschung. Wenn nämlich so ein uraltes Skelett ausgegraben wird, das vielleicht schon 50.000 Jahre alt ist, keine Ahnung, ich kenne mich da in den Zeitdingen auch nicht so aus, dann ist ja die Frage, ist das ein Affe oder ist es ein Mensch? Wenn man aber weiß oder durch weitere Ausgrabungen herausfinden kann, dass dieses Wesen, das man da entdeckt hat, irgendeine Art von Religion hat, dann wissen die Wissenschaftler sofort, das war ein Mensch. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Sobald ein Wesen über sich hinausdenkt, über diese Welt hinausdenkt, dann ist es auf jeden Fall ein Mensch. Und deshalb waren auch die Neandertaler Menschen, weil sie hatten einen Totenkult, sie haben Friedhöfe angelegt, das weiß man alles. Und der Theologe Hermann Stingelhammer, der schreibt daher, ist jetzt ein bisschen, man merkt, er ist Professor, so lässt sich im Raum der Paläoanthropologie feststellen, dass sich im Menschen im Unterschied zum Tier das Ich-Bewusstsein in ein Transzendenzbewusstsein vertieft. Toll, ne? Man kann es auch simpler ausdrücken. Der Biologe Alistair Hardy sagt einfach, der Mensch sei das betende Tier. Tier deshalb, weil er biologisch ein Säugetier ist, aber im Unterschied zu allen anderen Tieren ein betendes. Das machen nämlich die Tiere nicht, zumindest soweit wir es wissen. Die Liebesbeziehung zwischen dem Schöpfer und dem Menschen, das ist letztlich das, was uns als Menschen ausmacht. Nicht, dass wir suchen, wir haben einen aufrechten Gang oder dass wir viel klüger sind als die Tiere und dann kann man alles Mögliche überlegen. Nein, das ist der entscheidende Unterschied. dass der Schöpfer den Menschen ruft, dass er mit ihm spricht. So wie es bei Jesaja so schön heißt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dass der Mensch darauf auch antworten kann, das macht letztlich unsere Würde aus. Und schön ist, dass Gott kein egoistischer Liebhaber ist. Er weiß natürlich, dass wir Menschen sind und er ist Gott. Wenn wir jemanden lieb haben, dann wollen wir ja den meistens so für uns haben. Gott ist da anders. Er ist nicht beleidigt, als der Adam irgendwie merkt, mir fehlt was. Und er schafft ihm oder schenkt ihm die Eva. Das heißt, wir Menschen sind geschaffen als soziale Wesen, als Gemeinschaftswesen. Das finde ich schön, weil das macht deutlich, wir sind dazu geschaffen worden, dass es Liebesbeziehungen zwischen uns gibt, zwischen uns Menschen und auch zwischen uns und unserem Schöpfer. Also nicht einfach nur Zufallsprodukte und jeder sucht nach seinem eigenen Vorteil. In der Evolution muss man jeder selber sehen, wo er bleibt. Da ist Liebe oft etwas sehr Egoistisches. Nein, hier geht es um echte Liebesbeziehungen. Dass wir ein Gemeinschaftswesen sind, das durchzieht die ganze Bibel. Das ist ungeheuer wichtig. Vom Anfang, wo der Mensch als Mann und Frau geschaffen wird, dann als Familie, als Volksgemeinschaft Israel im Alten Testament, im Neuen Testament die Gemeinschaft der Christen, die Gemeinde und dann auch einmal die Gemeinschaft derer, die einmal in Gottes neuer Welt sein werden. Ja, ein paar Schlaglichter darauf, was den Menschen zum Menschen macht und wer ich bin. Ich möchte schließen mit dem berühmten Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, das manche von Ihnen wahrscheinlich kennen, das er in der Gefangenschaft geschrieben hat. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der das Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinstliche Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor den Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Amen.